HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wir saßen noch am Küchentisch und wollten Kaffee trinken. Da kam von drei Seiten ein Wahnsinnsgewitter mit Regen, Regen, Regen.
Ich war vor Ort. Auf einmal gab es einen riesen Schlag und einen Blitz auf einmal. Wir sind hochgerannt und ich habe vom Balkon aus runtergeschaut. Und mein erster Gedanke war, ach Gott, was ist denn da passiert? Leben die überhaupt noch?
Das Gefährlichste am Gewitter sind auf jeden Fall Blitze. Was einfach daran liegt, dass man nicht vorhersehen kann, wo sie einschlagen.
Es hat nur geregnet. Es war kein Donner, es war kein Blitz, es war gar nichts.
Vor allem macht's Boom.
Ein kleiner Blitzmythos ist, ich bin in jedem Auto sicher. Das gilt nur, wenn alle Scheiben geschlossen sind.
Natürlich reizt mich auch das Extreme daran. Also es ist unvorstellbar schön, sich diese Gewitterwolken anzuschauen, die Bewegung zu spüren, wie stark die Natur eigentlich ist und wie man dem Ganzen so ausgesetzt ist.
Zwischen Erschrecken und Faszination.
So eine Naturgewalt, also das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Es war wirklich extrem.
Es war so etwas wie ein reinigendes Gewitter.
Aber wirklich, das war total, als ob die Welt untergeht.
Wetter ist in der Götterwelt Chefsache. Zeus und Dona schleudern Blitze. Jahwe verbirgt sich in einer Gewitterwolke und der Oberapostel Petrus öffnet und schließt die himmlischen Schleusen. Wenn der Himmel explodiert, dann war das seit jeher so faszinierend wie beängstigend. Ausdruck von mitunter auch vernichtender Naturgewalt. Und so versuchten die Menschen den Himmel, also die da oben im Olymp oder in Asgard, zu besänftigen. Zum Beispiel durch Wetterkerzen, Kirchengeläute oder Kanonenschüsse. Heute stehen uns ganz andere Mittel der Erforschung und Abwehr zur Verfügung, Laser zum Beispiel. Aber auch wir wissen immer noch nicht so ganz genau, wie Blitze eigentlich entstehen, warum sie gewissermaßen zünden. Was wir wissen, dass es irgendwo auf der Welt immer blitzt. Bis zu 100 Mal pro Sekunde, fast 10 Millionen Mal am Tag. Daraus resultieren Schäden, die Milliarden kosten. Also versuchen wir, die Gefahr zu bannen, ebenfalls sie wissenschaftlich zu erforschen oder in der Kunst handhabbar zu machen. Hier ist HR2 Kultur, der Tag. Potz, Blitz und Donner, eine Wetterkunde haben wir getitelt und die führt uns zunächst in die Schweiz.
Mit durchschnittlich bis zu 80.000 Blitzeinschlägen pro Jahr belegt die Schweiz im europäischen Vergleich in Sachen Blitzhäufigkeit einen Spitzenplatz. Am häufigsten blitzt es im Schweizer Süden, im Tessin. Wohl auch deshalb begann man dort frühzeitig damit, Blitze wissenschaftlich zu erforschen. 1943 wurde auf dem Berg Monte San Salvatore bei Lugano ein Messturm als bevorzugte Einschlagstelle für Blitze errichtet, erzählt der Physiker Jean-Pierre Wolf von der Universität Genf.
Die ETH mit Professor Gerber an der Monte San Salvatore war wahrscheinlich der erste, der wirklich Physik der Blitze gemacht hat. Also wirklich systematisch alles gemessen, auch Ströme, Bilder und so weiter. Und da war er einfach ein Pionier.
Doch trotz der wissenschaftlichen Pionierarbeit jener Tage hat man Blitze auch heute noch nicht vollständig verstanden, erläutert Jean-Pierre Wolf. Zwar wisse man, dass sie durch eine elektrostatische Aufladung von wolkenbildenden Wassertröpfchen und Eiskristallen entstehen, doch
Blitze manchmal finden statt mit Bedingungen, wo sie gar nicht stattfinden sollten. Also die Spannung ist zu niedrig zum Beispiel. Und das versteht man nicht ganz.
Auch könne man die Form der Lichtbögen während der Funkenentladung nicht vorhersagen.
Der Blitz ist immer so ein bisschen gekrümmt in alle möglichen Richtungen. Und dieser Weg ist gar nicht so gut verstanden, warum der Blitz dieser Weg nimmt und nicht ein anderer.
Dagegen kann man relativ genau beziffern, welche Schäden durch Blitze entstehen. Allein in den USA betragen die jährlichen Blitzschäden rund 5 Milliarden Dollar. Unmittelbare Zerstörungen werden da genauso mitgezählt wie Mehrkosten, weil zum Beispiel Flugzeuge wegen Gewitterlagen Umwege fliegen müssen. Diese Schäden will Jean-Pierre Wolf von der Universität Genf reduzieren. Gemeinsam mit Forschern der Polytechnischen Hochschulen in Paris und Lausanne und weiteren Partnern arbeitet er an einem Projekt, das nach Science Fiction klingt. Mit einem Hochleistungslaser sollen Blitze kontrolliert abgeleitet oder sogar verhindert werden.
Unsere Idee ist, diese Wolke zu entladen mit einem Laser. Das heißt, der Laser wird der Blitzableiter sein.
Von der Spitze des Ostschweizer Bergs Sentis aus wollen die Wissenschaftler dazu wiederholt extrem kurze Laserimpulse in die Wolken schießen.
Das ist eine Pikosekunde. Also sehr, sehr kurz, aber sehr, sehr hohe Leistung.
Die Rede ist von 3 bis 5 Terawatt. Das sei in etwa so viel wie die Leistung aller Kernkraftwerke der Erde zusammen, erklärt der Physiker.
Und die Spannung wird dann weniger in der Wolke und es kann nicht mehr blitzen auf eine andere Stelle.
Sprich, zum Beispiel Flughäfen könnten so vor Blitzen geschützt werden. Seit Jahren forscht man daran und Laborversuche deuten darauf hin, dass das Prinzip tatsächlich funktionieren könnte. In diesen Tagen sollten eigentlich die ersten Messungen durchgeführt werden. Doch wegen der Covid-19-Pandemie mussten die Forscher umplanen. Das Experiment soll nun nächstes Jahr durchgeführt werden.
Unser Schweiz-Korrespondent Dietrich Karl Meurer berichtete. Heutzutage kann man Blitze im Labor sogar künstlich erzeugen. Dabei braucht der Blitz allerdings immer einen leitfähigen Kanal. Und wie wir gerade gehört haben, diesen Kanal kann auch ein Laser erzeugen. Mitentwickelt wurde dieser Laser von Clemens Herkommer von der Firma Trumpf Scientific Lasers in München. Herr Herkommer, das müssen wir nochmal vertiefen. Da sollen Blitze aus Gewitterwolken rausgeholt werden, um sie dann unschädlich zu machen. Wie genau funktioniert das?
Das Prinzip ist eigentlich sehr ähnlich wie ein normaler oder herkömmlicher Blitzableiter, der einfach auf einem metallischen Stab basiert. Nämlich man bietet einem Blitz oder einer elektrischen Entladung einen bevorzugten Pfad an, der viel attraktiver ist als alle anderen Pfade, die sich diese Entladung so suchen könnte. Und das trifft dann auch in einer Gewitterwetterlage zu. Das ist ja auch eine elektrische Ladungsverteilung mit elektrischer Ladung in den Gewitterwolken zum Beispiel. Dort würde sich auch ein Blitz bilden, dann, wenn die Spannung hoch genug ist für einen Durchschlag durch die Luft. Und mit solchen herkömmlichen Blitzableitern, also einfach diesen Metallstäben, die man so an der Hauswand entlang sieht, da werden die Blitze dann recht kurz davor abgelenkt und sodass sie den Boden durch diesen Stab erreichen. Das heißt, ein Hausdach kann man damit ganz gut schützen. Und mit unserem laserbasierten Blitzableiter ist auf der einen Seite der Vorteil, dass man einen viel größeren Radius abdecken kann. Also dadurch, dass dieser Laserblitzableiter weiter in den Himmel reicht, kann man einfach eine größere Fläche abdecken. Und auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit eben, und das ist ganz wichtig, dass man den Laser aus- und anschalten kann. Damit hat man den Freiheitsgrad, dass man den Blitzableiter eben auch zeitlich an- und ausschalten kann.
Also um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, der Laserstrahl ist ein Kanal, der leitet Elektrizität sehr gut und deshalb folgt ihm der Blitz. Also Ihr Gerät dirigiert gewissermaßen den Blitz.
Genau, nicht direkt. Der Laserstrahl an sich ist eigentlich nicht elektrisch leitfähig. Was leitfähig ist, sind Plasmakanäle, die durch den Laserstrahl erzeugt werden. Und Plasma besteht ja aus einfach ionisierter Luft. Das bedeutet, dass dort auch freie Ladungsträger verfügbar sind, die dann den Strom elektrisch leiten. Und mit dem Laserstrahl kann man solche Plasmakanäle erzeugen. Die sind zwar sehr dünn, also nur unter einem Millimeter Durchmesser, aber dafür können die sehr lang werden. Und unser Ziel mit diesem Projekt ist, halt lange Plasmakanäle zu erzeugen, wie ein langes Kupferkabel in der Luft, nur eben virtuell und mit dem Laser.
Und wie lange ist das dann? Wie hoch kann das in den Himmel reichen?
Man kann sagen, unser Ziel ist, mindestens einen 100 Meter langen Kanal, wenn nicht ein paar 100 Meter lange Kanäle zu erzeugen.
Wie sieht dann dieses Gerät eigentlich aus?
Wir haben den Laser, das ist ungefähr ein Gerät, 1,5 Meter breit, 8 Meter lang. Daneben steht das Teleskop, das hat nochmal ungefähr einen Footprint von 2 mal 4 Meter. Und im Laser werden diese Laserpulse erzeugt, die wir dann über Spiegel zu dem Teleskop führen und im Teleskop wird der Laserstrahl geformt und eben schlussendlich in den Himmel geschickt.
Also schon ein bisschen spacig. Im Labor ist das ja schon gelungen, Blitze mit Lasern auszulösen, nicht aber in der Natur. Was ist jetzt die Schwierigkeit an dieser Konstruktion?
Genau, also es gab eben, wie Sie gesagt haben, in der Vergangenheit schon erfolgreiche Tests im Labor, wo man zwischen zwei Kugeln diese Entladungen auslösen konnte. Und es gab auch schon Anstrengungen mit dem Terramobil vor 10 bis 15 Jahren, wo man schon versucht hat, atmosphärische Blitze auszulösen. Das Problem ist aber bei diesen Plasmakanälen, dass die nicht sehr lange leben. Das heißt, sobald man sie erzeugt hat, schwupps, sind sie auch schon wieder weg. Daher braucht man sehr viele Pulse hintereinander. Und konkret heißt das, dass man mindestens 1 Kilohertz Repetitionsrate braucht. Was bedeutet, man braucht mindestens 1000 Laserblitze in der Sekunde. Das ist eine große Herausforderung für die Laserentwicklung, da das dann mit sich eine sehr hohe Durchschnittsleistung mit sich bringt.
Wie viel mehr ist das als jetzt bislang möglich?
Das ist ungefähr ein Faktor 100 mehr, also ungefähr 10 bis ja manchmal auch 50 Laserblitze pro Sekunde ist Standard, vielleicht sogar 100 Laserblitze, aber 1000 Laserblitze pro Sekunde, das ist neu. Genau, und dafür ist unsere Scheibenlasertechnologie eben sehr gut geeignet, weil wir mit dieser hohen Leistung ganz gut umgehen können.
Kann man den Laserkanal eigentlich mit bloßem Auge sehen?
Ja, das kann man so nicht. Der Laserstrahl oder der Laser, der arbeitet bei einer Wellenlänge im Infrarotbereich, das kann man mit dem Auge nicht sehen. Aber man kann den erzeugten Plasmakanal ganz gut sehen, weil durch das Plasma so ein bläuliches Licht erzeugt wird und das man dann eben sehen kann. Das heißt, bei einer hohen Leistung, wenn dieser Plasmakanal in der Luft erzeugt ist, dann sieht man das in der Tat auch.
Clemens Herkommer von Trumpf Scientific Lasers. Das Unternehmen ist eines von 7 Projektpartnern und will am Schweizer Sentis Laser als Blitzableiter testen. Dankeschön. Naturereignisse bändigen, ein Menschheitstraum. Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es am Bodensee von Mai bis September Punkt 1 das Wetterläuten. Die Männer nahmen den Hut ab und alle beteten um Abwendung von Hochgewittern. Jahrhundertelang wurde in den Sommermonaten außerdem am Ende der Messe der Wettersegen gebetet. Vor Blitz, Hagel und Unwetter bewahre uns, o Herr. Außerdem wurden bestimmte Wetterheilige angerufen, zum Beispiel die heilige Barbara. Ein besonders einschneidendes Blitzerlebnis hatte allerdings Martin Luther.
Stotternheim, 2. Juli 1505. Tiefe Nacht herrscht über der Gemeinde bei Erfurt. Ein Mann ist unterwegs, allein. Plötzlich ziehen sich Wolken zusammen. Ein Gewitter kommt auf. Regen setzt ein. Blitze erhellen die Nacht. Der Wanderer beginnt sich zu fürchten. Plötzlich schlägt ein Blitz unmittelbar neben ihm ein. Der Mann erleidet Todesangst, fürchtet, vom Blitz erschlagen zu werden. Er fällt hin und schreit: »Heilige Anna, hilf! Lässt du mich leben, so will ich ein Mönch werden.« Der Mann überlebt unverletzt. Das Gewitter zieht vorüber. Der Name des Mannes? Martin Luther. Zum Zorn seines Vaters löst er das Gelübde auch ein. Am 17.07. begibt sich Luther in das Schwarze Kloster zu Erfurt und wird Mönch.
Christen wie Heiden bedienten sich also beim Wetter. Alleine 9 Götter gab es, die Blitze schleuderten. Wenn es ordentlich rumst und kracht am Himmel, wenn sich aus ein paar harmlosen Cumuluswolken kilometerhohe Gewittertürme bilden und Blitze zucken, dann macht das aber auch heute noch Eindruck. Plötzlich ist da die übermächtige Kraft der Natur. Wir hingegen sind klein und ausgeliefert. Wohl dem, der sich noch in Sicherheit bringen kann. Andere hingegen legen jetzt erst so richtig los.
Ein Auto steht auf einer Landstraße im Nirgendwo. Links und rechts Felder und Wiesen. Am Horizont türmen sich dunkle Gewitterwolken auf. Die Landschaft verschwimmt, denn auf die Windschutzscheibe prasseln Regentropfen. Auf der Straße stehen vielleicht 10 Menschen, fast alle mit Kameras in den Händen. Ein paar schnelle Fotos, dann rennen sie zurück zu ihren Autos. Sie fahren weiter in Richtung Gewitterwolken. Solche Videos werden auf YouTube millionenfach angeschaut. Zu sehen sind Extremwetterphänomene. Tornados, Hagelschauer, Gewitter mit Superzellen. Und die Leute, die diese Videos und Fotos produzieren, nennen sich Stormchaser. Einer von ihnen ist Bastian Werner aus Darmstadt. Der 27-jährige Fotograf ist auf der ganzen Welt unterwegs auf der Jagd nach Stürmen.
Boah, die kommt jetzt richtig, die Zelle.
Jeder von diesen Momenten ist einzigartig, es kommt nie wieder, jeder Gewitterzelle sieht anders aus. Dann ist so ein bisschen noch dieser Jagdinstinkt damit dabei, wie gut mache ich jetzt als Wetterfotograf meine Vorhersage, wie gut finde ich das Zielgebiet.
Stormchaser navigieren mit ihrem Smartphone, um im Auto ganz nah an die Gewitter heranzukommen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, sagt Bastian Werner.
Ich habe mal ungefähr ausgerechnet, zusammen mit meinem Team und anderen Leuten, halt, mit denen ich im Jahr unterwegs bin, so um die 100.000 Kilometer im Auto verbringe, um diese Wetterfotos zu machen hier in Europa. Also das ist schon eine Menge Zeitaufwand.
Stormchaser müssen sich manchmal den Vorwurf des Katastrophentourismus anhören. Denn die spektakulärsten Bilder gibt es oft dort, wo es am gefährlichsten wird.
Gerade was das Fotografieren von Unwettern angeht, muss man natürlich auch damit rechnen, dass wirklich dann Gefahren wie großer Hagel, Orkanböen oder sogar mal ein Tornado auch hier in Deutschland auftreten können. Das muss man beim Fotografieren bewusst sein, dass man sich rechtzeitig in Sicherheit bringen muss.
Deshalb sind die meisten Stormchaser mit dem Auto unterwegs. Denn auf dem Fahrrad oder zu Fuß wäre es mitten im Gewitter zu riskant. Bastian Werners Fotos sind aktuell in einer Ausstellung zu sehen, auf Hessens höchstem Berg der Wasserkuppe in der Rhön. Und zwar am Radom der alten Radarkuppel. Ein idealer Ort, findet die Organisatorin der Ausstellung Heike Herzog Best.
Also letztes Jahr hatten wir 145 km/h Windstärken und natürlich Gewitter. Im Sommer richtig heftige Gewitter, ne? Also mit richtigen Riesenzellen, die hier ankommen und sich hier entladen. Also das ist schon, hier oben findet Wetter statt.
Um spektakuläre Gewitterbilder zu machen, müssen Stormchaser also nicht zwangsläufig um die Welt reisen. Auch in Deutschland gibt es heftige Stürme. Man muss ihnen nur schnell genug hinterherfahren.
Marcel Sommer. Und da haben Wetterspotter und Gewitterjäger in den vergangenen Jahren ja geradezu ideale Bedingungen in Deutschland gehabt. Manche Sommermonate sind als Tropenmonate in die Geschichte eingegangen. Und da gilt folgende Faustregel: Je heißer und aufgeladener die Atmosphäre, desto bessere Voraussetzungen dafür, dass es ordentlich scheppert irgendwo in der Republik. Diesen Gewittern reist seit 10 Jahren auch Jonas Piontek hinterher, 24 Jahre alt, Landschaftsfotograf und Mediengestalter aus Heuchelheim bei Gießen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Freut mich.
Herr Piontek, wir haben uns entschieden, das Gespräch mit Ihnen aufzuzeichnen, denn an einem Tag wie heute mit diversen Gewitterwarnungen könnte es ja sein, dass Sie mit uns sprechen und Ihnen dann deshalb gerade ein spektakuläres Foto entgeht. Ein Prachtexemplar von Blitz zum Beispiel. Jetzt so ungefähr 3 Stunden vor der Sendung. Wie planen Sie denn Ihren Abend? Wo gehen Sie auf die Pirsch?
Wir sind jetzt gerade in der Region bei Würzburg unterwegs. Wir warten jetzt gerade erstmal hier, weil insgesamt die ganze Gewitterlage sich noch recht langsam entwickelt und schauen halt jetzt mal, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt, wo sich die ersten Gewitter bilden und wir uns vielleicht sogar im Anschluss nochmal weiter nach Westen verlagern, da dann die Kaltfront des Tiefdruckgebiets, was gerade auf Deutschland übergreift, quasi hier ankommt und dort eben auch noch für neue Gewitter sorgen könnte.
Wer ist wir?
Wir, das bin ich mit meinem Stormchasing-Team. Wir sind das Gewitterjagd-Team und wir sind auch mittlerweile seit, ich glaube, 8 oder 9 Jahren quasi in dieser Konstellation zusammen.
Wovon machen Sie das abhängig, wohin die Reise geht? Verlassen Sie sich da auf bestimmte Daten?
Wir schauen natürlich regelmäßig die Wettermodelle an, also quasi die Rohdaten, aus denen dann auch die meisten Wetterberichte quasi verarbeitet werden. Dort gibt es dann verschiedene Indikatoren, die halt eben für Gewitter sprechen können. Das ist natürlich einmal die Energie, die in der Luft liegt. Das nennt sich quasi das CAPE, die Convective Available Potential Energy, für die Leute, die sehr genau wissen möchten. Mhm. Dann geht es um Windscherung, dass quasi der Wind in verschiedenen Höhen dreht oder sich verstärkt oder abschwächt. Das ist quasi eine ganze Geschichte von Gewitter- und Wetterdynamik. Und als letztes geht es natürlich um die Feuchtigkeit. Also schauen wir, wo quasi diese 3 Werte im besten Fall am meisten überlappen und haben dann quasi zumindest mit der Geografie im Hinterkopf so einen ungefähren Zielbereich für unsere Jagd.
Wahrscheinlich wäre jetzt dann doch mal ein bisschen Sonne ganz gut. Die gibt Energie, lädt auf. Stattdessen haben wir jedenfalls hier in Frankfurt einen sehr grauen, dauerbedeckten Himmel. Wie stehen Ihre Chancen an so einem Tag?
Ja, das ist natürlich immer 50-50. Also das Wetter oder Wettervorhersagen sind natürlich auch, sage ich mal, die können auch daneben liegen. Das haben wir ja auch schon öfter bemerkt. Aber im Endeffekt macht die Natur, was sie will. Das heißt, von mehr als 50-50 gehe ich sowieso bei so einer Jagd nie aus. Aber im Endeffekt, auch wenn jetzt heute kein sonniger Tag ist, ist zumindest ein bisschen Energie da. Und die anderen beiden Werte, eben die Feuchtigkeit und die Windscherung, sind ganz in Ordnung. Deswegen könnte sich auch eben ohne die Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Energie ja zumindest das ein oder andere ganz hübsche Gewitter bilden. Aber ich denke mal, irgendwelche extremen Unwetter oder so sind heute natürlich eher nicht möglich.
Grundsätzlich pirschen Sie sich ran ans Gewitter, aber Sie gehen da nicht todesmutig rein in zum Beispiel eine Superzelle, wenn die sich bilden sollte.
Unsere Idee ist natürlich, dass wir vor dem Gewitter bleiben, da man da natürlich auch die ganzen Wolkenstrukturen und den Aufbau der Gewitterzelle am besten beobachten kann. Oft ist es natürlich auch so, dass man nicht mehr ausweichen kann, dann ist man auch mal in dem einen oder anderen Gewitter drin. Wenn das aber irgendwie ein starkes Gewitter sein sollte oder eben eine Superzelle mit großem Hagel, dann suchen wir uns zumindest recht zeitnah eine Tankstelle oder irgendwas zum Unterstellen, weil wir natürlich mit dem Auto noch auf die nächste Tour fahren wollen.
Sie sehen zwar frühzeitig, wo was brodelt, aber wie können Sie abschätzen, wann und wo der Blitz runterrast? Das geht ja manchmal so schnell wie ein Augenzwinkern und schon ist er da und dann vielleicht auch noch an einer ganz anderen Stelle als gedacht.
Ja, Blitze sind so ihre eigene Gefahr für sich. Also wir können natürlich mit unserer Erfahrung abschätzen, welche anderen Begleiterscheinungen es im Gewitter gibt, wo wir uns von fernhalten sollten, wie weit man sich am besten davon fernhalten sollte. Aber Blitze machen im Endeffekt, was sie wollen. Blitze können auch mal 20 Kilometer vor oder neben dem Gewitter einschlagen, obwohl es nicht regnet, obwohl es vielleicht nicht mal bewölkt ist über einem. Aber indem man, sagen wir mal, ein gewissen Grundabstand zu dem Kern des Gewitters, also dort, wo halt die meiste Blitzaktivität ist, hält, dann ist man zumindest so weit es geht auf der sicheren Seite. Aber im Endeffekt eine hundertprozentige Garantie gibt es dafür nie.
Um das nochmal praktisch durchzuspielen. Also Sie fahren in eine Region, die wettermäßig hoffen lässt, lassen Ihr Auto stehen, packen die Fotoausrüstung auf, dann setzen Sie sich auf den Campingstuhl und warten?
Nicht ganz. Es geht natürlich viel um Feinjustierung, um neue Positionierung. Wir versuchen öfter auch nochmal vielleicht eine etwas fotogenere Location zu finden, wo man mehr Aussicht hat oder so. Und im Endeffekt wartet man quasi in einem groben Zielgebiet und wartet darauf, dass die ersten Gewitter sich bilden oder wo die Indikationen dafür sind, dass sich Gewitter bald bilden werden, positioniert sich dann neu, sodass man quasi den richtigen Winkel auf das Gewitter zu haben. Das heißt, mit dem Campingstuhl nicht unbedingt. Man wartet natürlich sehr viel, aber am Ende ist es irgendwie immer auch so ein fließender Übergang in den Stress, wenn man dann eben versucht, vor dem Gewitter zu bleiben, sich neu zu positionieren und all diese Sachen im Überblick behalten muss.
Warten scheint ja sowieso in Ihrem Metier eine Kardinalstugend zu sein. Wenn da jetzt ewig nichts passiert, wann ist der Punkt, wo Sie sagen, jetzt räumen wir endgültig unseren Beobachtungsposten-Tour beendet?
Das kommt natürlich immer darauf an, wie weit man gefahren ist, wo man sich aufhält und wie so generell die Chancen stehen. Es gibt natürlich auch Touren, wo man leer ausgeht. Das ist auch frustrierend im Endeffekt, aber ich sag mal, wenn es dann beim nächsten Mal klappt, dann ist es eigentlich schon wieder vergessen und so geht es halt immer weiter. Und im Endeffekt wissen wir, dass wir halt mit der Natur einer in Anführungsstrichen Macht gegenüberstehen, die wir nicht beeinflussen können und versuchen halt quasi immer das Beste draus zu machen und zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein im Endeffekt.
Worum geht es Ihnen denn beim Gewitterjagen? Um die Gefahr, um den Nervenkitzel oder darum zu dokumentieren?
Es geht eigentlich um zwei verschiedene Sachen. Mir als Landschaftsfotograf geht es natürlich sehr viel um die Ästhetik, denn im Endeffekt sieht keine Gewitterwolke aus wie eine andere. Das heißt, jeder Moment, den man quasi erlebt mit Gewitter oder mit Wetter oder generell mit Geschichten, die am Himmel passieren, ist mehr oder weniger einmalig. Das heißt, wenn ich ein gutes Foto machen kann, kann ich diesen Moment irgendwie aufheben und irgendwie, ja, sag ich mal, auf das Bild verbannen. Ansonsten wäre für immer verloren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Dokumentation. Also wir arbeiten unter anderem zum Beispiel mit Skywarn zusammen. Das ist ein Verein, der quasi Wetterwarnung von Gewitterjägern an die Wetterdienste weitergibt und versuchen damit auch so ein bisschen die Warnlage oder die Echtzeitwarnlage in Deutschland zu verbessern. Also es ist quasi ein zweischneidiges Schwert, obwohl natürlich die Fotografie der eigentliche Anreizfaktor für die ganze Geschichte ist.
Im mittleren Westen der USA ist Storm Chasing sehr populär. So Hunderten jagen Amerikaner mit ihren Autos Trichterwolken zum Beispiel hinterher auf der Jagd nach dem besten Twister-Foto. Was wäre denn für Sie die schönste Trophäe?
Puh, ich bin natürlich sehr angetan von Blitzfotografien und bin auch froh, dass ich eigentlich die meisten Bilder, die ich in der Richtung haben wollte, schon realisieren konnte. Aber ich bin ein Typ, ich finde eigentlich am besten, wenn man freistehende Gewitterwolken hat, also quasi blauer Himmel und eine riesige Amboss-Wolke, die am Horizont vor sich hin blitzt und vielleicht mal so den einen oder anderen von diesen 20 Kilometern neben dem Gewitter Einschlagblitzen rausfeuert, weil das auf Fotos natürlich immer sehr eindrucksvoll aussieht.
Jonas Piontek vom Storm Chasing Team Mittelhessen, besten Dank. In der Nähe von Funkmasten, Stromleitungen und Bäumen sollte sich ein Sturmjäger selbstredend nicht aufhalten. Und da macht es auch keinen Unterschied, von welcher Art von Bäumen wir da sprechen. Es hilft nur, sich klein zu machen, in die Hocke zu gehen, Füße eng nebeneinander zu stellen, wenn ein Blitz droht. Vor Eichen, Weichen, Buchen suchen, völliger Unsinn. Das wusste offenbar auch schon der heilige Bonifatius, der Apostel der Deutschen, der Legende nach sehr bewusst am heiligen Abend eine Eiche ansteuerte.
Bonifatius kannte eine Gemeinschaft von Heiden in der Nähe von Geismar, die Thor, dem Gott des Donners, am Fuß einer Eiche, die als heilig galt und als Donareiche bekannt war, ein Menschenopfer brachten, das für gewöhnlich ein Kind war. Er wollte die Donareiche zerstören, um den Heiden zu zeigen, dass er nicht von Thor durch einen Blitz niedergeschmettert würde. Der Heilige und seine Begleiter kamen am Abend vor dem Weihnachtstag in das Dorf, gerade rechtzeitig, um das Opfer zu unterbrechen. Mit seinem Bischofsstab in der Hand näherte sich Bonifatius den Heiden, die sich am Fuß der Donareiche versammelt hatten, und sagte zu ihnen: »Das ist die Donareiche, und das hier ist das Kreuz Christi, das den Hammer des falschen Gottes Thor zerschlagen wird.« Der Henker hob den Hammer, um das kleine Kind zu töten. Aber als er niedersauste, streckte der Bischof seinen Stab aus, um den Schlag aufzuhalten, und auf wunderbare Weise zerbrach der steinerne Hammer, und das Leben des Kindes wurde gerettet. Bonifatius nahm eine Axt, die dort stand, und es erhob sich ein heftiger Sturm, als er sie gegen die Eiche schwang, der den Baum mitsamt den Wurzeln umstürzte. Der Baum fiel zu Boden und zerbrach in 4 Stücke. Bonifatius blickte neben den Ort, an dem die Eiche lag, wies auf einen kleinen Baum, der dort stand, und sagte: »Dieser kleine Baum, ein junger Spross des Waldes, wird der heilige Baum dieser Nacht sein. Das ist das Holz des Friedens. Er ist das Zeichen eines neuen Lebens, das kein Ende haben wird, denn seine Blätter sind immer grün. Seht, wie er direkt zum Himmel zeigt. Er soll Baum des Christuskindes heißen. Versammelt euch um ihn, aber nicht im düsteren Wald, sondern in euren Häusern. Dort werdet ihr Schutz finden, und es wird keine blutigen Taten geben, sondern Gaben der Liebe und Riten der Güte.«
Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Stellen wir uns folgende Situation vor. Die Schwüle drückt, Blitze zucken von fern, ein Gewitter zieht heran. Lotte und Werther, das unglückliche Liebespaar des Sturm und Drang, verfolgt das Naturschauspiel vom Fenster aus. Es ist die Kulisse für ihre erste gefühlvolle Annäherung. Das Wetter als Metapher. Auch bei Shakespeares Julius Caesar. In der Nacht vor der Ermordung des Herrschers tobt ein Gewitter und Caesar kommentiert es am Morgen mit dem Satz: Zu Nacht hat Erd und Himmel Krieg geführt. Auf Erden wird es auch bald folgen. Gewitter dürfen natürlich auch im Kino nicht fehlen. Was wäre ein Horrorfilm ohne Blitz und Donner? Ein Streifzug unseres Filmkritikers, der den sehr schönen, aber an dieser Stelle vielleicht etwas unpassenden Namen Sonnenschein trägt.
Im Film ist es anders als in der Wirklichkeit. Auch hier muss natürlich immer irgendein Wetter herrschen, aber das Gewitter kommt nie zufällig. So wie die Wolken mit Elektrizität ist das filmische Gewitter immer mit Bedeutung aufgeladen. Und da ist es in erster Linie bedrohlich.
Was ist mit dir, Curtis?
Das klang doch wie Donner.
Was klang wie Donner?
Ich denke drüber nach, den Sturmschutzbunker wieder zu bringen.
Wozu willst du das denn machen?
Das muss eben gemacht werden.
In Jeff Nichols Drama Take Shelter, ein Sturm zieht auf, existiert die Bedrohung zunächst nur in der Fantasie des Helden und der Zuschauer weiß lange nicht, ob es sich um einen krankhaften Wahn oder um übersinnliche Weitsicht handelt. Die Spannung entsteht allerdings in Abwesenheit des großen Sturms. Das ist bei Wolfgang Petersens Sturm deutlich anders.
Mayday! 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 Festhalten!
Das gibt's nicht.
Los, 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 los!
Wenn du hergehst, können Sie mich empfangen! Die Stürme sind auseinandergefallen! Was macht ihr, verdammt nochmal? Ihr steuert mitten rein in das verdammte Unwetter!
George Clooney spielt hier einen Fischer, der trotz Sturmwarnung zu einem letzten großen Fang der Saison aufbricht und nicht mehr zurückkehrt. Der Film ist all den Fischern gewidmet, die in den letzten Jahrhunderten ihr Leben auf See gelassen haben. Die Gefahr von Blitz und Donner mag die meisten erschrecken, für viele aber ist sie reine Faszination. Jan de Bons Twister erzählt von angstfreien Forschern, die zuerst ihre Familien in Sicherheit bringen und dann mitten hineinfahren in den Sturm.
Möglicherweise entwickelt sich ein Sturm, der eine Windgeschwindigkeit von bis zu 200 Meilen pro Stunde erreicht. Wir müssen auf den Schluss.
Joe! Bill! Er kommt! Alle sofort in die Keller!
Jenseits der Angst gibt es aber auch Filme, die sich die Kraft von Blitz und Donner zunutze machen. In dem Zeitreiseabenteuer Zurück in die Zukunft kann nur ein Blitz das Auto starten, das Marty McFly aus dem Jahr 1955 zurückbringt, in die Gegenwart.
Wollen Sie mir sagen, diese Kiste fährt mit Atomenergie?
Du sagst es.
Und Viktor Frankenstein nutzt die Kraft eines Blitzes, um seinen Monster zum Leben zu erwecken.
Jetzt!
In zahllosen Horrorfilmen werden Blitz und Donner eingesetzt, um Spannung und Bedrohung zu kombinieren oder akustisch Schreckmomente zu erzeugen. Aber auch in ganz alltäglichen Geschichten hat das Gewitter eine eindeutige Funktion. In dem Film Castaway spielt Tom Hanks eine Art Robinson Crusoe, der mit dem Leben auf einer einsamen Insel fertig werden muss und dessen ohnehin schon aussichtsloser Kampf durch ein Gewitter noch gesteigert wird. In dem Liebesdrama Die Brücken am Fluss, bei dem Hauptdarsteller Clint Eastwood auch selbst Regie führte, wird von einer außergewöhnlichen Begegnung erzählt. Die italienische Lehrerin Francesca folgte einst ihrem Mann Richard, einem GI, von Neapel auf seine Farm in Iowa. Sie ist mit dem grundsoliden Ehemann nicht unglücklich, bis sie zufällig den Fotografen Robert Kincaid trifft und sich in ihn verliebt.
Ich sage das nur einmal. Komm mit mir.
Als sie der Versuchung schweren Herzens widersteht und bei ihrer Familie bleibt, bricht ein heilloses Gewitter über sie herein, das nicht nur die hohen emotionalen Wallungen unterstreicht, sondern auch reinigend wirkt. Das Leben muss und wird weitergehen.
Uli Sonnenschein berichtete von Blitz und Donnergewitter, dem Naturkino. In CinemaScope haben wir vorhin schon bei Jonas Piontek gehört, im Sturmjäger, aber auch im echten Kino stehen Unwetter also für die Unberechenbarkeit der Natur, das Unbändige, ein intensives Spannungsgefühl. Sie unterstreichen den Kick und die emotionale Aufgewühltheit. Aber zu Beginn der Sendung haben wir auch gesagt, dass über solche Naturgewalten vieles bislang noch gar nicht so klar ist. Besprechen wir das mit Sven Plüger, Moderator im ARD-Wetterteam. Er hat das Buch geschrieben, Zieht euch warm an, es wird heiß. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Herr Plüger, beim Blitz erhitzt sich die Luft auf 30.000 Grad. Die gesamte Chemie der Atmosphäre spielt verrückt. Was genau passiert da?
Da ist wirklich richtig was los. Ein Blitz ist, wenn man das so übersetzen will, eigentlich ein Kurzschluss. Also wir haben in der Atmosphäre ja immer einen Zustand, wo die Luft letztendlich geladen ist. Aber es gibt Situationen beim Wetter, wo sich letztendlich eine Spannung aufbaut. Wir haben dann eine Form der sogenannten Ladungsverschiebung. Dann hat die Unterseite der Wolke negativ geladenen Zustand. Die Oberseite mit dem Eis drin, positiven Zustand. Der Erdboden wieder negativ. Und insbesondere die Blitze sind spannend, die zwischen Erde und Wolke stattfinden. Es gibt auch Wolke-Wolke-Blitze. Und der Blitz ist eigentlich dann, wenn sich eine riesige Spannung aufgebaut hat. Also viel mehr, als wenn wir, was wir nicht tun sollten, in die Steckdose fassen. Sollte kein Mensch machen. Aber da geht es ja bei uns in der Steckdose um 220 Volt. Und hier geht es um Hunderttausende von Volt. Und Luft ist eigentlich ein Isolator. Luft isoliert sehr gut. Aber wenn irgendwann die Spannung so groß wird, dann setzt ein Stromfluss ein. Der ist sehr kurz und sehr deftig und kann auch sehr, sehr kraftvoll sein. Und das ist dann das, was wir als Blitz wahrnehmen. Und bei diesem Blitz, bei diesem Kurzschluss, heizt sich die Luft so irre auf. Und dann gibt es eben diese 30.000 Grad. Und wenn jetzt etwas 30.000 Grad heiß wird, also sehr heiß, dann dehnt sich die Luft natürlich aus. Und dieses Ausdehnen, dieses quasi Explodieren der Luft, das macht Rums. Und deswegen hören wir einen Donner. Das Spannende ist, die Energie des Blitzes ist eben nur sehr kurz. Also ich habe es mal händisch, also so mit Taschenrechner und Schreibstift ausgerechnet. Man kann mit der Energie eines Blitzes, weil die nur sehr kurz ist, ungefähr 5 Minuten lang einen 1200 Watt Staubsauger betreiben. Also man kann nicht durch einen Blitz so eine ganze Stadt ein halbes Jahr versorgen, sondern das ist sehr viel weniger in Summe, weil die Zeit so kurz ist.
Das ist ja auch kurz. Jeder, so andererseits sind die Entladungsprozesse so, dass die ja über Kilometer hinweg teilweise laufen. Wie kann das eigentlich sein? Weil die Luft als solche, die ist ja nicht leitfähig.
Genau, das ist genau der Punkt. Weil sie nicht leitfähig ist, baut sich ja auch diese riesige Spannung auf. Letztendlich ist genau das der Schlüsselpunkt, dass Luft ein Isolator ist und eben nicht leitend ist. Sonst könnte sich die Spannung nicht aufbauen, sonst würde viel früher wie in der Leitung der Strom schon fließen. Und dann braucht es, das ist interessant, wir brauchen eigentlich 3 Millionen Volt pro Quadratmeter als auslösende Stärke, dass ein Blitz überhaupt durch die Luft letztendlich gehen kann als Kurzschluss. Wenn man die Realität anguckt, ist es spannenderweise so, dass wir diesen Wert eigentlich nie erreichen. Also wir sind meistens so bei Spannungen von 200, 300, vielleicht 400.000 Volt und dann passiert schon was. Und das hat mutmaßlich mit Ionisation zu tun, also sprich durch Elektronen, die auf ein Atom eintreffen, das Rauslösen eines weiteren Elektrons. Und diese Situation verändert das dann so, dass wir diese ganz hohen Voltzahlen nicht brauchen. Und noch ein letztes, Feuchtigkeit hat auch damit zu tun. Je feuchter die Luft, desto früher ist die Luft willig, einen Blitz zu produzieren.
Sie muss billig sein. Ja. Interessant ist ja
so
auch,
ist das mit Luft.
Dass Blitze Stickoxide auslösen, also genau die Stoffe, die normalerweise Diesel auspusten, damit die Städte verpesten. Wie hoch ist da die Konzentration beim Blitz?
Das ist in der Tat spannend, weil es unterschiedlich ist. Und zwar je nachdem, wo man sich befindet. Also zunächst mal hat es damit zu tun, dass wir Stickstoff haben und wir haben Sauerstoff, nicht? Also N2 und O2. Und wenn dann in einem heißen Blitz, ich sag mal verkürzt, chemisch viel passiert, dann kommt nachher NO raus. Und je nachdem, wie viel O ist, haben wir NOx und dann sind es die Stickoxide. Und die beschäftigen uns ja. Jetzt hat man festgestellt, bei Messflügen, dieses DLR-Flugzeug, dieses Falcon-Flugzeug, was da so gern durch die Gegend fliegt, das ist schon in Brasilien, in Australien, in den Tropen rumgeflogen, wo es ja sehr, sehr viele Gewitter gibt. Nicht? Also in den Tropen ist es viel häufiger als bei uns. Und wenn dieses Flugzeug jetzt Messungen gemacht hat, hat man festgestellt, dass man bei den Stickoxiden eigentlich weniger dort in den Tropen ermittelt hat, als bei uns hier in den mittleren Breiten. Und hat sich natürlich gefragt, warum ist das so? Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir hier in den mittleren Breiten sehr viel mehr Windscherung erleben. Windscherung heißt, mit der Höhe ändert sich der Wind in Richtung und Geschwindigkeit zum Teil deutlich. Wenn man so ein mitteleuropäisches Gewitter mal beobachtet, dann sieht man manchmal, dass dieser Eisamboss, ne? Gewitter, erst unten die Quellung und dann oben entsteht dieser Amboss, nicht? Weil die Wolke nicht weiter nach oben kann, da ist wie so ein Deckel, das ist die Tropopause und da breitet sich die Wolke aus. Wenn jetzt auf einer Seite der Wind kommt, dann hat die so eine schiefe Fahne. Und das beobachten wir in den Tropen sehr selten, weil in den Tropen die Höhenwinde wesentlich schwächer sind. Und das kann dazu führen, dass wir andere Effekte, auch andere Reibungseffekte haben, die das Gewitter, die auch die Blitzintensität, nicht die Häufigkeit, aber die Intensität bei uns stärker werden lässt. Und dann ist ein Blitz kräftiger und dann kann er möglicherweise mehr NOx produzieren. Da ist die Forschung aber immer noch dran, aber es ist durchaus einiges, was durch die Blitze produziert wird.
Blitze senden nicht nur gleißend helles Licht aus, sondern auch Röntgenstrahlung. Wie kann das sein?
Da sind die Forscher im Moment dran. Man hat sich immer vieles gefragt. Wir Menschen, wir neigen ja dazu, was ich nicht mit meinen Augen gesehen habe oder mit meinen eigenen Augen gesehen habe, das gibt es nicht, ne? Das sagen wir oft. Aber es gibt ja ganz viele Dinge, die können wir nicht sehen, weil wir nur einen bestimmten Wellenlängenbereich sehen können. Nicht? Also Fernseh- oder Radiowellen. Ne? Radiowellen kann kein Mensch sehen. Und trotzdem muss es sie geben, sonst könnte niemand uns beiden jetzt nämlich zuhören da draußen. Ne? Das ist so. Also es gibt unsichtbare Sachen. Und so ist es auch bei den Röntgenstrahlen. Die sind letztendlich nicht sichtbar. Nun hat man Messungen vorgenommen und hat festgestellt, dass immer an diesen, alle 10 bis 50 Meter, so ungefähr findet man die in so einem Blitz, dass man da eine erhöhte Röntgenstrahlung festgestellt hat. Und hat sich gewundert, weil das energetisch eigentlich so gar nicht funktionieren kann. Und im Moment ist die Forschung tatsächlich noch dran, rauszufinden, wie da eigentlich die Zusammenhänge sind. Man kann das noch gar nicht eindeutig sagen, was letztendlich passiert.
Tendenziell gibt es in südlichen Bundesländern mehr Blitzeinschläge als zum Beispiel in Schleswig-Holstein im Norden. Woran liegt das?
Das hat aller Wahrscheinlichkeit schon mit der Orographie zu tun. Wir haben die unterschiedlich verteilt. Auch Schleswig-Holstein kennt Gewitter. In Schleswig-Holstein übrigens sehr häufig durch Höhenkaltluft ausgelöst. Wenn es oben sehr kalt ist, unten sehr warm, Temperaturunterschied ist groß, dann gibt es genau viele dieser Vertikalbewegungen, über die wir eingangs gesprochen haben, die das verursachen. Wenn man jetzt aber sich ein Bundesland mal vorstellt, wir können hier in Hessen schon anfangen, auch wenn wir nicht wirklich im Süden sind, sondern mehr in der Mitte. Aber Hessen hat ja schon gerade das hessische Bergland, wir haben die Rhön und vieles andere mehr. Und wenn jetzt eine Luft gegen Berge strömt, sie kann nicht durch. Sie wird automatisch gehoben. Und in dem Moment, wo Luft gehoben wird, kann das sehr schnell, weil sie sich dann zwingend abkühlt. Luft, die gehoben wird, kühlt sich immer ab. Das geht thermodramatisch, also thermodynamisch. Das ist mein Lieblingsgag. Das geht nicht anders. Und diese Abkühlung trägt dazu bei, dass dann möglicherweise entsprechend zu einem Zeitpunkt der Wasserdampf schon kondensiert, die Wolke weiter aufsteigt. Wir nennen das bedingte Instabilität. Jetzt wird es sehr meteorologisch. Aber am Ende lösen Gewitter durch Anströmen das Aufsteigen der Luft, also nicht Gewitter, sondern Berge, ne? Durch das Anströmen der Luft, lösen dann möglicherweise Gewitter aus. Wenn man solche Karten sich anguckt mit der Häufigkeit, dann sieht man zum Beispiel jetzt Baden-Württemberg, die Schwäbische Alb, den Alpenrand. Also man kann aus der Blitzhäufigkeit eigentlich die Orographie unseres Landes nachbilden.
Und da bräuchte dann Schleswig-Holstein noch mehr Berge, um mithalten zu können.
Ja, weil die schleswig-holsteinische Schweiz mit ihren 100 Meter hohen Hügeln oder 80 oder was das ist, das reicht dann doch nicht.
Sven Plüger, ARD-Meteorologe, besten Dank. Das Risiko, statistisch gesehen von einem Blitz getroffen zu werden, soll bei 1 zu 1/4 Million liegen. Dennoch war die Angst davor früher groß. Man trug Blitzamulette bei sich, pflanzte zum Schutz vor Unwettern Hauswurz aufs Dach und schoss mit Kanonen auf Wolken, um sie zu vertreiben oder zumindest zu teilen. Der Regensburger Benediktinerpater Arbuthnet empfahl, Zitat, zu ballern, was die Stücke hergaben. Das hieß, alle 3 Sekunden ein Geschütz. In Paris wurde gar eine eigene Blitzableitermode kreiert. Hüte und Regenschirme mit einem Metallband bis zum Boden. Und wie war das mit dem Glauben oder Aberglauben im Altertum?
Blitze galten seit Urzeiten als die Zeichen göttlichen Zorns. Und blitzeschleudernde Götter sind für viele Kulturkreise nachgewiesen. In der griechischen Antike schleuderte Zeus Blitze vom Olymp herab, obwohl er doch zugleich als Schützer von Haus, Familie und jeglicher Gemeinschaftsordnung verehrt wurde. Donar, auch Thor genannt, ist in der germanischen Mythologie der Gott des Donners. Er fährt auf einem von 2 Böcken gezogenen Wagen durch die Wolken. In seiner Rechten trägt er einen schweren steinernen Hammer, mit dem er den Donner erzeugt. Dieser Hammer kehrt stets in seine Hand zurück. So oft er ihn wirft, schleudern seine Augen Blitze. Mit schimmerndem Blitzstrahl melkt er die vollen Euter der Wolkenkühe, deren Milch als Regen auf die Erde niederfällt. Vom göttlichen Feuer des Blitzes stammt auch die Herdflamme, der Mittelpunkt des Hauses. Daher ist Donar, ebenso wie der griechische Gott Zeus, Schützer der Ehe und der Sippe. Jahr für Jahr wird Donars Hammer von Riesen gestohlen, die ihn dann 7 Wintermonate lang in ihrem Berg versteckt halten, bis der Gott ihn im Frühling wiederholt.
Ein Auszug aus der kleinen Kulturgeschichte des Gewitters von Karl-Heinz Henschel. Da war dann zwischenzeitlich Ruhe vor dem Wetterkrawall. In Deutschland werden im Jahr 30 bis 50 Menschen von einem Blitz getroffen. Rund 10% von ihnen sterben. Die, die überleben, leiden an Spätfolgen wie Herzrhythmusstörungen, Gedächtnisproblemen oder Depressionen. Ein US-Amerikaner hält den Überlebensrekord. Ein ehemaliger Ranger, inzwischen verstorben, hat 7 Blitzeinschläge überstanden. Blitzschäden sind zwar seltener geworden, seit der Naturforscher, Diplomat und Gründervater der Vereinigten Staaten Benjamin Franklin Mitte des 18. Jahrhunderts den Blitzableiter erfand. Aber wenn, wie in diesen Tagen, Blitz, Donner und Unwetter in Hessen drohen, dann lassen sich Natur und Gesellschaft als Ganzes davon nicht schützen. Rainer Janke.
Es klingt schon bedrohlich, das Donnergrollen am Horizont. Und immer häufiger ist es das auch, denn Gewitter haben auch in Hessen immer öfter Unwetterpotenzial. Die Folgen: schwere Schäden durch Blitzeinschläge, Hagel oder Starkregen. Allein im vergangenen Jahr haben solche Unwetter hierzulande Schäden von über 200 Millionen Euro angerichtet. Betroffen davon ist zum Beispiel auch die Landwirtschaft. Landwirt Philipp Rudolf aus Bad Zwesten hat das vor einigen Jahren am eigenen Leib erlebt, als eine Hagelfront seine Felder und damit die Ernte zerstörte.
Der Hagel kommt ja immer sehr lokal und ist jetzt durch dieses Tal gezogen, so dass hier die Felder stark betroffen sind. Es können einzelne Körner ausgeschlagen werden oder es können eben ganze Halme umknicken. Und eine Ehre, die keinen Zucker mehr bekommt, kann keinen Ertrag machen.
Die Verursacher allen Übels hatte Rudolf seinerzeit sichergestellt, gut verpackt und gelagert in der Tiefkühltruhe.
Wir haben hier Hagelkörner, die mich wirklich beeindruckt haben. Die sind bis zu kleinem Hühnerei groß. Und die haben wir 1 Stunde nach dem eigentlichen Hagelschlag bei uns vom Feld eingesammelt.
Die Schäden auf den Feldern sind für die Landwirte zwar ärgerlich, sie hinterlassen aber nur selten einen wirtschaftlichen Schaden, weil die Bauern gegen Unwetterschäden in der Regel versichert sind, erklärt Landwirt Adolf Lux.
Wenn sie versichert sind, dann melden sie den Schaden, dann kommen Sachverständige raus, die gucken sich das an und die stellen dann fest, wie hoch der Schaden ist. Und dann wird abgerechnet nach dem, was kaputt ist.
Dennoch ist für die Bauern eine zerstörte Ernte mehr als nur ein Versicherungsfall.
Das ist schon so ein Machtlosgefühl. Also man steht dabei und kann eigentlich gar nichts machen. Das sind Naturgewalten.
Auf ihren Schäden sitzen geblieben sind vor einigen Jahren die Einwohner des kleinen Dörfchens Berfa im Vogelsbergkreis. Nach starken Regenfällen stand das halbe Dorf unter Wasser. Auch dieser Einwohner war betroffen.
Jetzt sieht man erstmal, wie überhaupt sich diese Flut ausgewirkt hat auf unser Haus und auf unser Hab und Gut. Es ist nämlich alles ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Es müssen selbst Geschossdecken ausgetauscht werden, weil die mit Lehm gefüllt sind. Das ist alles mit Wasser jetzt vollgesaugt. Und dann gibt es wahrscheinlich dann später mal Pilzbefall und so weiter und so fort. Das kann man alles noch nicht absehen.
Geld von der Versicherung, Fehlanzeige und so blieb neben dem emotionalen auch noch der wirtschaftliche Schaden.
Wir haben zwar alle Versicherungen, aber keine Elementarversicherung leider nicht. Da haben wir jetzt irgendwie einen Kampf wahrscheinlich, da an Geld zu kommen.
Bei Unwetter sorgen auch immer wieder Blitzeinschläge für Einsätze der Feuerwehren. Der Stadtbrandinspektor von Homberg-Efze, Jörg Rode, erinnert sich da an einen spektakulären Einsatz vor einigen Jahren, als der Blitz gleich zweimal wirkungsvoll eingeschlagen hatte.
Ja, das war am 30.06.2011, hatten wir erst einen Dachstuhlbrand in Welferode, anschließend einen großen Scheunenbrand in Robbershain und alle 17 Ortsteile, die wir hier in Homberg haben, waren zu Hochwassereinsätzen oder bei diesen Brandeinsätzen gebunden. Das war das einzige Mal, dass in Homberg alle Einsatzabteilungen auf einmal im Einsatz waren.
Der erfahrene Feuerwehrmann hat aber auch festgestellt, Feuer durch Blitzeinschlag, das kommt eher selten vor. Viel häufiger sorgen Blitzeinschläge etwa in Umspannwerken für Ärger bei allen Besitzern von elektronischen Geräten.
Überspannungsschäden, das kommt immer mehr. Das ist eigentlich bei jedem Gewitter mal, dass das Stromnetz Stromschwankungen hat und die elektrischen Geräte dadurch defekt gehen. Aber dass es brennt, das ist eher seltener.
Und auch Rode hat festgestellt, seine Frauen und Männer müssen in den letzten Jahren immer häufiger wegen vollgelaufener Keller raus. Starkregen und Hagel, die richten deutlich mehr Schäden an als jeder Blitz, sagt Rode.
Sandsäcke halten wir vor bei den Feuerwehren. Wir haben Pumpen gekauft, flächendeckend verteilen wir die auch. Hochwassereinsätze haben wir in den letzten Jahren immer öfters.
Gewitter sind dieser Tage vorhergesagt. Sie bringen auf der einen Seite Abkühlung und bewässern den Boden, können auf der anderen Seite aber auch gefährlich werden, wenn, wie wir gehört haben, Blitze in trockene Bäume einschlagen, Waldbrände oder Flurschäden auslösen. Professor Peter Höppe ist Meteorologe, Physiker und Humanbiologe, unterrichtet an der LMU, leitete 17 Jahre lang bei der Munich Re den Bereich Naturgefahren. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieroth aus München.
Hallo, Herr Professor Höppe. Bleiben wir zunächst mal bei den Blitzen. Wie teuer kommen die dadurch verursachten Schäden in Deutschland, die Versicherer zu stehen?
Ja, die Blitze, und das wurde im Beitrag vorher eigentlich auch schon gesagt, sind eigentlich nicht der große Schadenbringer. Ein Blitz kann an einem Gebäude einen großen Schaden ausrichten, aber nicht flächig, wie das andere Begleiterscheinungen von Gewittern machen, wie Starkregen oder auch Hagel oder auch Windböen. Das sind wirklich die Schadenträger. Also die Blitze sind für die Versicherer, gerade für einen Rückversicherer wie Munich Re, eigentlich nicht das Problem.
Ist die Situation in den USA anders? Denn dort heißt es, verursachen Blitze jeden dritten Stromausfall. Manchmal setzen die auch empfindliche Elektronik außer Kraft, zum Beispiel in Fabriken oder Kraftwerken, wo dann solche Ausfälle katastrophale Folgen haben könnten. Das heißt, bräuchten wir eigentlich vielleicht doch oder jedenfalls an manchen Orten noch mehr und besseren Schutz vor Blitzeinschlägen?
Ja, man kann sich ja ganz gut schützen. Es wurde vorher ja ein Blitzableiter erwähnt, der ein einzelnes Haus schützen kann. Dass die Schäden in den USA größer sind, kann auch daran liegen, dass die Infrastruktur der Versorgung mit Elektrizität sehr viel älter, auch veraltet ist zum Teil. Und wenn natürlich so ein Blitz auch mal auf einen Transformator einschlägt, dann hat das schon größere Auswirkungen. Das ist aber eher die Ausnahme.
Dann sind im Beitrag etliche andere Arten von Naturgewalten angesprochen worden. Die heftigen Regenfälle, die den ausgelaugten Boden überfordern, weswegen es zu Überschwemmungen, zu Erdrutschen kommt. Welche Schäden in welcher Größenordnung machen die aus?
Ja, also das kann bis zu Milliardenschäden ausmachen. Wir sehen ganz deutlich aus den Statistiken hier in Deutschland, aber auch global, dass die Anzahl von Starkniederschlagereignissen zunimmt. Und das ist eine ganz logische Folge des Klimawandels. Der Klimawandel erwärmt nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Weltmeere. Dadurch verdunstet mehr in die Atmosphäre. Die Atmosphäre kann mehr Wasser aufnehmen, wenn sie wärmer ist. Und das kann dann auch auf einmal wieder herausfallen in Form von Niederschlägen. Und da sehen wir, dass das in den letzten Jahren bis Milliardenschäden verursacht hat. Es gab große Gewitter 2016 in Braunsbach und Simbach, einmal in Baden-Württemberg, einmal in Bayern, die zusammen 3,6 Milliarden Euro Schaden verursacht haben. Der größte Schaden vor allem durch die Sturzfluten, also die Überschwemmungen.
Das kann manchmal mit den Schäden ja sehr schnell gehen. Genau vor einem Jahr, Pfingstmontag 2019, da gab es bei Ihnen am Ammersee in München eine halbe Stunde lang einen Hagelsturm, der einen Schaden verursacht hat von fast 1 Milliarde Euro.
Ja, genau,
wer soll das alles bezahlen?
Genau.
Wer soll das bezahlen? Haben die Versicherer dafür genug Reserven?
Ja, Hagelschäden sind sehr gut versicherbar, weil sie sehr zufällig sich ereignen. Das heißt, da gibt es nicht wie bei einer Flussüberschwemmung ein gebündeltes Risiko direkt am Ufer eines Flusses. Und auch in der Landwirtschaft können sie daher ganz gut versichert werden. Diese Hagel-Events, Ereignisse nehmen auch stark zu, weil eben die ganzen Gewitter intensiver werden. Und je intensiver in einem Gewitter die Strömung ausfällt, umso mehr Hagel kann sich bilden. Da gab es 2013 in Deutschland das weltweit teuerste Hagelereignis mit auch über 3 Milliarden Euro Schäden mit Hagelkörnern, die größer waren als Tennisbälle. Also das muss man sich mal vorstellen. Und das ist schon ein Hinweis, dass diese Ereignisse einfach intensiver werden.
Also nach dem Gewitter ist gewissermaßen vor dem Gewitter, speziell wenn wir uns die vergangenen Sommer anschauen, Starkregen, Überflutungen, teilweise keine Fährzüge mehr, Verkehrsbehinderungen. Jetzt mal fernab des Hagels, da bräuchte man aber doch wirklich wahnsinnige Rücklagen, um all das zu bezahlen, die Schäden, die aufkommen.
Ja, Versicherung funktioniert ja so, dass der Versicherer den erwarteten Schaden berechnet und das dann in eine Prämie umwandelt. Das Problem wäre natürlich, wenn der Versicherer weniger Prämie bekommt, als er jährlich an Schäden bezahlt. Aber dazu gibt es ja, und ich hatte ja die Ehre, auch so eine Forschungsabteilung bei einem der weltweit größten Rückversicherer zu leiten. Da gibt es ja Expertinnen und Experten, die sich da Gedanken machen. Es führt natürlich, wenn solche Dinge zunehmen, auch dazu, dass die Prämien langfristig steigen müssen. Das wird nicht dramatisch sein in den nächsten 10, 20 Jahren, aber es ist sicher zu erwarten, dass die Prämien mit den Schäden nach oben gehen müssen.
Wenn wir uns das anschauen, 9 der 10 heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 fallen in die Dekade seit 2010. Nach dem Rekordsommer 2018 direkt der Rekordsommer 2019. Wenn das also immer mehr dieser extremen Wetterlagen gibt, dann dürften doch Versicherer ein ureigenes Interesse daran haben, da entgegenzuwirken. Wären Wettermanipulationen da eine Möglichkeit? Zu Beginn der Sendung haben wir von einer gehört.
Ja, wenn es solche Manipulationen gäbe, die ökonomisch sinnvoll sind, ja, aber die sehe ich nicht. Wenn ich Blitze mit Laser bekämpfe, da brauche ich natürlich flächig über das ganze Bundesgebiet solche Einrichtungen. Aber ein Blitz oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz an einer bestimmten Stelle einschlägt, ist natürlich sehr gering. Oder wenn man versucht, Hagel zu vermeiden, indem man Wolken impft, ein sehr umstrittenes Verfahren. Es gibt wirklich nach dem Stand der Wissenschaft keinen Beleg, dass das funktioniert. Also ich sehe da keine Lösung. Die langfristige Lösung sehe ich in ambitionierterem Klimaschutz, dass wir eben durch die Vermeidung von Emissionen, die den Klimawandel fördern und zu ihm beitragen, dass wir da dafür sorgen, dass die Dinge auch noch in 50 Jahren beherrschbar bleiben. Das wäre ganz wichtig. Und hier wissen wir, wie es geht. Wir kennen die Prozesse. Wir müssen nur mal wirklich ambitionierter drangehen.
Professor Peter Höppe von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Das Sommergewitter, so malerisch es anzuschauen sein mag, es ist auch eine Bedrohung. Wir haben es heute krachen lassen am Donnerstag, der vielerorts seinem Namen gerecht wurde. Das war HR2 Kultur, der Tag. Potz, Blitz und Donnerwetter, eine Gewitterkunde gab es heute Abend bei uns. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.